Ich wandere aus, ich habe im deutschen Depot Aktien und ich möchte keine Steuern drauf zahlen.
Du kannst diese unrealisierten Gewinne, von dem unser Mitglied da gesprochen hat, steuerfrei im Ausland realisieren, wenn du es richtig machst.
Erstmal, ich habe mehr als 154.000, aber nochmal ganz kurz, was ist das schon wieder für eine Zahl?
Du sparst 1, 2, 300.000 Euro Steuern, das ist schon ein richtig starkes Vehikel.
Ja. Willkommen bei Entscheidung Auswanderung.
Du triffst im Leben drei große Entscheidungen. Mit wem verbringst du es? Wie verdienst du dein Geld? Und wo willst du leben?
Wir geben dir ein vollständiges und ehrliches Bild der steuerlichen, unternehmerischen und emotionalen Konsequenzen einer Auswanderung.
Damit du die richtige Entscheidung triffst.
Hallo Michael.
Servus Florian.
Michael, ich habe hier eine Frage aus der WhatsApp-Community. Ich habe keine Ahnung, aber ich lese die mal vor.
Leg los.
Wie kann man die Versteuerung bislang nicht realisierter Kursgewinne auf einem deutschen Wertpapierdepot bei einem Verkauf der Papiere nach einer Auswanderung vermeiden? Also wenn ich es richtig verstanden habe, ich wandere aus, ich habe im deutschen Depot Aktien und ich möchte keine Steuern drauf zahlen.
So. Da geht schon los, Wertpapiere. Ja. Das ist ein relativ breiter Begriff und wir wissen ja oder sollten wissen, bei Einkünften aus Kapitalvermögen, § 20 Einkommensteuergesetz in Deutschland, ist es ganz schwer, weil es so ganz viele Unterscheidungen gibt. Also ich glaube, da gibt es so 20 Anknüpfungspunkte, wann da die Steuer drauf fällt.
Okay.
Und im internationalen Steuerrecht ist es noch viel wichtiger, dass du da wirklich genau hinschaust, was habe ich denn für eine Art Wertpapiere? Erzähle ich Zinseinkünfte, erzähle ich Veräußerungseinkünfte, erzähle ich Dividendeneinkünfte. Und das müssen wir leider sehr granular, sehr getrennt uns anschauen. Aber dafür haben wir jetzt mal 1 bis 17 Stunden Zeit und gehen das jetzt mal durch. Ich würde sagen, wir schauen uns zuallererst mal an, wann kann auf so einem Unternehmenswert, auf so einem Wert, Kapitalwert, Wegzugssteuer anfallen. Kommt oft die Frage, schnell zu beantworten, aber das solltest du mal ein, zwei Sachen zu wissen. Dann schauen wir uns die beschränkte und erweitert beschränkte Steuerpflicht an, weil genau darum geht es in der Frage. Und dann schauen wir uns als drittes vielleicht noch an, wie können wir durch geschickte Vermögensumschichtung der Steuerpflicht wiederum entkommen.
Hey, da freue ich mich drauf. Okay, Wegzugssteuer war das Erste.
Genau, wir haben ja, also bekannt ist ja die Wegzugsbesteuerung. Du hast eine GmbH in Deutschland, darauf greift § 6 ASDG Wegzugsbesteuerung. Das hat der Gesetzgeber, ich meine, vor 1,5 Jahren ausgeweitet auf Investmentfonds.
Das ist dieses auf ETFs mit 500.000, richtig?
Genau, genau. Mit der Einschränkung, dass die Anschaffungs-, also es kann auch 1% sein, aber das ist eher unüblich, dass du am MSCI World von der Deutschen Bank mehr als 1% hast. Ansonsten Glückwunsch.
Ich wollte gerade sagen.
Aber, das muss für den einen oder anderen Privatanleger schon auch bewusst sein, 500.000 Euro Anschaffungskosten, das hört sich jetzt viel an. Aber wenn du gewissen Investment-Philosophien, denen ich auch folge, folgst, dann investierst du lazy. Habe ich mir jetzt mal geklaut von meinen guten Freunden Lazy Investors, die mir das auch beigebracht haben. Und dann hast du einfach einen dumpfen Sparplan, jeden Monat, gleiche Summe und im Zweifel nur ein oder zwei Fonds, die du besparst. Und wenn das jetzt dann auch ein ganz gutes monatliches Volumen ist und wenn das sich jetzt vielleicht sogar auch mal über 10, 20, 30 Jahre zieht, dass du das so machst, sind die 500.000 Euro Anschaffungskosten bei einem Fonds für den einen oder anderen vielleicht gar nicht mal so abwegig. Aber deswegen auch hier direkt, und das, wir merken schon, es muss schon echt eine hohe Summe sein und es geht nur um Investmentfonds. Ansonsten haben wir tatsächlich für Kapitalvermögen, die wir jetzt heute besprechen, keine Wegzugsteuern. Und das können wir schon sehr, sehr gut zum Steuern sparen nutzen. Mit dieser einen Einschränkung. Und wenn das für dich relevant ist, wenn du noch Zeit hast mit deiner Auswanderung, dann schau mal drauf, was ist auf deinem Depot. Vielleicht machst du den Sparplan ein bisschen anders. Wenn du, und es geht um Anschaffungskosten, es geht nicht um den aktuellen Wert, wenn du mit den Anschaffungskosten über den 500.000 Euro liegen würdest, dann kannst du dir halt nochmal überlegen, ob du da ein bisschen umstrukturierst. Du könntest zum Beispiel deinem Ehegatten einen kleinen Stake schenken, damit du unter die 500.000 fällst und er aber bitte auch. Du könntest im Zweifel auch einen kleinen Teil verkaufen. Es gibt noch ein paar andere, komplexere Strukturen, da bei dem Volumen macht es auch mal Sinn, mit dem Steuerberater zu sprechen, aber das sollte man auf jeden Fall im Blick haben. Mhm. Das ist auch mittlerweile seit der Steuererklärung 2025 in der Anlage WAEST, die müssen wir ja alle abgeben, wenn wir in einem Jahr auswandern, Anlage WAEST muss jeder Auswanderer abgeben, ist das auch als Frage drin. Okay. Da ist mittlerweile eine neue Zeile drin, wo genau diese Frage abgefragt wird. Mhm. Aber ansonsten für alle anderen gilt, die das Vermögen breiter verteilt haben, die nicht so vieles Vermögen haben, auf Kapitalvermögen gibt es keine Wegzugssteuern, mit Ausnahme von diesen zwei Fällen, eben GmbH-Anteile oder Investmentvoranteile. Und das ist schon ziemlich cool, weil keine Wegzugssteuer heißt, du kannst diese unrealisierten Gewinne, von dem unser Mitglied da gesprochen hat, steuerfrei im Ausland realisieren, wenn du es richtig machst.
Okay, da kommen wir zu Punkt 2, oder?
Genau.
Okay.
Und jetzt würde ich mal ein bisschen steuernerdy werden dürfen, weil jetzt gehen wir einfach mal die einzelnen Einkunftsarten, zumindest die relevantesten, durch. Wir gehen jetzt Zinsen durch. Auch da, ich vermute mal, dass da ganz viele, ich hoffe jetzt nicht, aber wenn du jetzt vor deiner Auswanderung stehst, dann wirst du es vermeiden, aber ganz viele sind da schon in der Steuererziehung. Aktien und ETFs und dann nochmal so ein bisschen Trading-Themen, Zertifikate, Wertpapiere, Optionen und so ganze Geschichten, die es da im Finanzmarkt-Gambling noch gibt. Mhm. Fangen wir an mit den Zinsen. Zinsen, und wir haben ja immer zwei Ebenen. Wenn wir schauen, ob du in Deutschland noch steuerpflichtig bist, musst du zuerst die beschränkte Steuerpflicht beurteilen, dann musst du die erweitert beschränkte Steuerpflicht beurteilen und dann kannst du nochmal schauen, ob ein Doppelbesteuerungsabkommen existiert, das diese beschränkte oder erweitert beschränkte Steuerpflicht mit Deutschland einschränkt. Also Deutschland einfach das Besteuerungsrecht wieder wegnimmt. Mhm. Beschränkte Steuerpflicht gilt für jeden. Da gibt es keine Ausnahmen, da gibt es keine, außer Doppelbesteuerungsabkommen, keine auch wirklichen Strategien, um da jetzt wirklich hart wegzukommen. Wenn du Zinsen oder wenn du ein besichertes Darlehen in Deutschland begibst, und das ist wahrscheinlich der einzige Fall, der da häufig oder der öfter mal eine Relevanz hat, bisschen größere Summe an Family and Friends, 100.000, und du sagst, ja, bei aller Freundschaft, aber es wäre ganz nett, wenn wir da eine Hypothek draufsetzen. Eintrag ins Grundbuch, du hast da ein schönes Häuschen, ich gebe dir 100.000, aber lass das bitte darüber absichern, weil es für mich auch viel Geld. Mhm. Fair enough. Dann ist diese Darlehen in Deutschland besichert und dann ist die Zinsen daraus auch beschränkt steuerpflichtig. Sehr exotisch.
Und da komme ich dann schwer raus.
Naja, du kannst es nicht besichern mit Grundbesitz. Du könntest es anderweitig besichern und solche Sachen. Aber da kommst du... Doch, du kommst auch da mit Doppelbesteuerungsabkommen in der Regel raus. Aber das sollte dir eben bewusst sein, wenn du solche Geschichten machst.
Okay. Gut, ich glaube, das ist aber tatsächlich eher die Ausnahme, weil die meisten
halt absoluter Exotenfall.
Habe ich wahrscheinlich weniger als Wertanlagekredite an ihre Freunde vergeben. Okay.
Und jetzt kommt der viel, viel relevantere Teil. Erweitert beschränkte Steuerpflicht. Dazu machen wir eine separate Folge, wann die greift. Mhm. Wenn die für dich greift, vor allem Niedrigsteuerland. Und das deswegen sage ich, das sind eventuell schon ganz viele in der Steuererziehung, wenn du in Dubai lebst. Wenn die ganzen Kriterien für dich erfüllt sind, und da kommt jetzt auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt für die erweitert beschränkte Steuerpflicht, gehen wir doch mal ein Stück rein, Niedrigsteuerland, zum Beispiel Dubai, bewusst Dubai, weil wir kein Doppelbesteuerungsabkommen haben, und wesentliche Inlandsinteressen. Wesentliche Inlandsinteressen, ganz spezielle, ganz komplexe Definition, aber eine von fünf Kriterien ist, du hast mehr als 154.000 Euro Inlandsvermögen. Wenn du bei der Sparkasse Mühlhausen noch 200.000 Euro auf deinem Girokonto hast, sind das mehr als 154.000 Euro Inlandsvermögen. Auch wenn du 0% Zinsen bekommst. Sehr wahrscheinlich zumindest. Ich würde, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, würde ich dies als Argument greifen und mit dem Finanzamt diskutieren. Aber im Gesetz steht, Konjunktiv zu Einkünften führen könnten. Das bedeutet, die Sparkasse Mühlhausen könnte morgen sich überlegen, ich gebe dir 0,01% Zinsen auf deine 200.000 Euro auf dem Girokonto, dann hast du Inlandseinkünfte. Und entsprechend, und da kommen wir jetzt auch dazu, da sind wir jetzt auch schon bei Vermögensumschichtung. Aber was ich sagen will, bei Tagesgeld, Festgeld, safe. Und du bist jetzt noch bei N26, bei der DKB, da kommt direkt und so weiter, lebst in Dubai, hast 200.000 Euro auf deinem Tagesgeldkonto liegen als deine einzelne Reserve, bekommst irgendwie 1,5% Zinsen. Diese Zinsen sind von einem deutschen Schuldner, das ist der Anknüpfungspunkt, deutscher Schuldner, Deutsche Bank, erweitert, beschränkt, steuerpflichtig. Du musst diese 3.000 Euro Zinsen in Deutschland versteuern. Das weiß die Bank nicht. Wenn die Bank dich als Steuerausländer führt, führt die Kapitalertragssteuer nicht automatisch ab. Wenn du jetzt keine Steuererklärung in Deutschland abgibst, für die 3.000 Euro ist es Steuernation. Da sind ganz viele ganz schnell drin. Mhm. Aber du hast auch schon gemerkt, so finde ich, wie du bist, das kannst du ja super leicht umgehen. Geld weg aus Deutschland. Dann gründest du ein Bankkonto in der Österreich, in der Schweiz, in Luxemburg, von mir aus auch in Vereinigten Arabischen Emiraten und packst
dort das Geld hin.
Zumindest mal 150 Euro da drauf. Du kannst schon noch einen kleinen Betrag auf dem deutschen Girokonto liegen lassen.
150.000.
Also. Entschuldigung. Ja. Großdenken, ja.
Genau.
Nein, also weil du unter die 154.000 Euro fallen willst. Das ist, wie gesagt, ein super komplexes Thema, weil da können auch noch andere Sachen reinspielen. Solange du keine Zinsen kriegst, ist jetzt auch nicht so dramatisch, weil du ja auf keine Einkünfte keine Steuern hinterziehen kannst. Aber ich würde halt Tagesgeld, Festgeld und solche Geschichten würde ich in so einem Fall nicht mehr in Deutschland haben. Ja. Ich habe das noch. Also ich habe noch Geld auf deutschen Festgeldkonten oder Tagesgeldkonten und bekomme da Zinsen. Weil ich auch in einem Land lebe mit Doppelbesteuerungsabkommen. Da sind wir jetzt bei Zinsen auf der dritten Ebene.
Aber ganz kurz nochmal, das heißt, das Doppelbesteuerungsabkommen würde ich vielleicht, Moment mal kurz ausklammern. Erstmal, ich habe mehr als 154.000. Aber nochmal ganz kurz, was ist das schon wieder für eine Zahl?
Frag mich doch nicht, steht im Gesetz.
Würfeln die? Oder?
Da steht auch noch 62.000 Euro in dem Gesetz, da steht auch noch 16.500 Euro im Gesetz. Und da steht wahrscheinlich seit 1974 so drin, außer es wurde irgendwann mal, also wurde irgendwann mal von dem in Euro umgerechnet. Ja, haben die gewürfelt, natürlich. Stand halt irgendeiner im Elfenbeinturm und hat sich überlegt, wie viel Geld hätte ich gerne auf dem Konto. Ab wann finde ich es unfair, dass jemand im Ausland keine Steuern zahlt, dem pinkel ich ans Bein ab. Damals halt wahrscheinlich 300.000 Mark. Keine Ahnung.
Ich habe immer, wenn ich mit Ausländern jetzt hier in Zypern über Steuern rede und die fragen mich, warum ist das so, habe ich gesagt, das ist der Weg in die Klapse. Wenn du versuchst, deutsches Steuerrecht zu verstehen. Und jetzt machen wir hier einen Podcast.
Ich weiß gar nicht, was die Folge stimmt. Wenn wir die Folge zur erweiterten beschränkten Steuerpflicht machen, versteht zwar, also ich versuche es ja immer so einfach wie möglich zu erklären, weil es einfach super wichtig ist, aber dann steigst du komplett aus. Also dann drehst du dich 18 Mal im Kreis und denkst dir, das kann keiner mehr in der Praxis nachvollziehen und auch nicht mehr umsetzen. Aber ich gebe dir da recht.
Warn mich vorher, da trinke ich 3 Bier. Okay, also.
Das einzig Schöne, also da steht noch eine andere Zahl im Gesetz, 30%. 30% von deinem Gesamtvermögen in Deutschland, wenn du unter den 154.000 Euro bist. Das ist ja komplett idiotisch. Wie willst du denn das ermitteln? Da müsstest du ja wirklich, das ist immer zum Stichtag, erst eines Jahres, also das ist auch nochmal eine Erleichterung, aber du müsstest ja wirklich ermitteln, okay, ich habe ein Gesamtvermögen von 127.053, weil ich all meine, das ist jetzt natürlich nicht viel, also 127.053, weil ich all meine Girokonten, all meine dies, all meine jenes, all mein Auto, meine Uhr, was weiß ich immer, alles zusammengezählt habe. Dass ich mein Gesamtvermögen weiß. Und davon darf ich maximal 30% in deutschen Konten liegen haben. Das ist nicht umsetzbar. Die 154.000 Euro als absolute Grenze, die kannst du ja wenigstens noch genau beziffern.
Ja.
Und wenn du jetzt nicht 18.000 Konten in Deutschland hast, sondern nur 3, dann kannst du es auch zusammenrechnen. Und wie gesagt, Stichtag 1.1. eines Jahres ist das relevant, jedes Jahr bei der weiterbeschränkten Steuerpflicht für 10 Jahre, dann kriegt man das noch halbwegs nachvollzogen. Also ich kann theoretisch hingehen und am 31.12. oder besser am 28.12. halt nochmal entsprechend Geld wegüberweisen, um unter die Schwelle zu kommen. Also da gibt es noch andere Regelungen, die viel schlimmer sind, die viel untransparenter sind, dass wir da noch viel weniger mitarbeiten können.
Aber das heißt, ich will auswandern. Ich achte drauf, habe ich mehr als 154.000 Euro auf deutschen Konten.
Ja.
Ob ich jetzt Zinsen kriege oder nicht, besser so oder so nicht. Abgesehen davon, 150.000 Euro auf einem deutschen Konto, was nicht verzinst wird, ob das jetzt ein Investment oder so klug ist, ist nochmal, würde ich jetzt auch vielleicht nochmal challengen wollen. Aber okay.
Ja. Also das ist die erste Zahl und damit willst du grundsätzlich die erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden.
Ja.
Das ist auch spannend für Leute, die in Ländern wie Zypern, Malta mit Doppelbesteuerungsabkommen ausgewandert sind. Weil wenn es geht, erweitert beschränkte Steuerpflicht vermeiden, vermeidet, musst nicht unbedingt mehr Steuern zu zahlen, vielleicht ein bisschen, aber du sparst dir ganz schön viel Arbeit bei deiner Steuererklärung.
Das DBA kann mich schützen davor, aber idealerweise brauche ich ja gar keinen Schutz, sondern weil es gar nicht auf mich zutrifft.
Ja, genau, aber das DBA ist ein anderes Level. Das DBA, da geht es um die Zinsen. Mhm. Also da reden wir vor allem darum, deswegen sage ich ja, ich habe auf deutschen Tagesgeldkonten Geld und ich erziele dort Zinsen. Mhm. Jetzt nicht so viel, nicht die 154.000, aber das ist bei mir auch egal, weil ich noch Anteile an der deutschen GmbH habe, weil das Doppelbesteuerungsabkommen in der Regel Deutschland das Besteuerungsrecht entzieht. und dem anderen Land zuweist. Also es ist egal, ob ich Zinsen aus Deutschland bekomme, die beschränkt steuerpflichtig sind, die erweitert beschränkt steuerpflichtig sind. Ich habe mir ein gutes Setup ausgewählt mit Zypern und deswegen kann ich das, die Zinsen einfach steuerfrei aus Deutschland beziehen und auch steuerfrei in Zypern, weil die das nicht besteuern.
Ja.
Wir hatten in einer anderen Folge auch mal über das Thema Privatier diskutiert, dass man da nirgendwo ansässig sein muss. Das ist im Grunde das Gleiche wie Dubai. Also nirgendwo ansässig ist das Gleiche wie DBA. Wir haben ja bei Zinsen oder bei Geld, haben wir ja jetzt schon eigentlich echt leicht gemerkt, wie leicht man das ist. Also du hast keine Veräußerungsgewinne. Das heißt, du kannst auch einfach schon vor deiner Auswanderung schauen, dass du dein Setup so baust, dass du halt sagst, ich möchte schon noch deutsche Girokonto und Visa behalten. Visa-Konto behalten, ich muss ein bisschen mobil sein, was Zahlungsmöglichkeiten betrifft. Aber ich schaue, je nachdem, wo du hingehst, gerade wenn du eben, wie gesagt, nach Dubai oder so gehst, eventuell aber auch nach Zypern, vor der Auswanderung nehme ich schon mal einen Teil und packe das ins Ausland auf Bankkonten, vielleicht auch andere Vermögenswerte und so weiter, stelle mich da smart auf, vorher, um einfach komplett aus diesen ganzen Fragestellungen rauszulaufen. Bei Zinsen recht einfach umsetzbar.
Okay, gut. Zinsen, verstanden.
Dann würde ich Wertpapiere als nächstes machen, weil das ein bisschen ähnlich ist. Und Wertpapiere ist ja ein recht breites Thema, Zertifikate, Optionen und so weiter. Ich bin ja jetzt auch überhaupt kein Profi, deswegen sieh mir nach, wenn ich irgendwie Termingeschäfte und Gedöns irgendwas durcheinander werfe. Für mich ist Trading Gambling und die Bank gewinnt immer, ist wie bei Roulette, die grüne Null. Deswegen, es mag sein, dass es ein paar Trader da draußen gibt, die langfristig damit Geld verdienen, aber ich glaube, und das sehe ich auch teilweise in meiner Community, deswegen will ich es doch mal an der Stelle loswerden, zu glauben, mal kurz einen Kurs zu machen und dann innerhalb von einem halben Jahr irgendwie der Forex oder Krypto oder sonst was Trader zu werden und auf einmal 20-30% Rendite im Jahr zu erzielen, mag für 1% funktionieren, aber für 99% verlieren die Geld und ist der Kurs ehrlicherweise rausgeschmissenes Geld. Ich meine, schau dir die Neo-Broker an, das ist total geil. Wir haben ja jetzt EU-Recht, dass Broker auf ihrer Website, und ich meine, Broker sind es nicht, wie heißt das? Doch, das sind Broker. Broker auf ihrer Webseite recht prominent auch anzeigen müssen, wie viel Prozent ihrer Nutzer effektiv Geld verlieren. Da stehen halt so Zahlen, echt? Über 70-80%. Du gehst auf so eine Seite, meldest dich an, kriegst natürlich irgendwie 100€ Neukundenbonus. Und
das
wenn
ist
du nochmal,
dieses Trade Republic zum Beispiel.
Oder? Ja, da geht es auch eher um Aktien kaufen. Also da gibt es noch so ein bisschen diese...
Oder wen meinst du jetzt mit Bro?
Ich habe jetzt auch keinen konkreten Namen, aber es ist wirklich Daytrading und Swing Trading und so wirklich so aktives Handeln. Ja. Also, Trade Republic, weiß gar nicht, ob die sowas anbieten, da geht es ja wirklich eher um Aktien kaufen. Aber wirklich, dass du sagst, ich sitze dann den ganzen Tag, klotz auf dem Bildschirm, schaue, dass die Kurve nach oben oder unten fährt und wenn irgendeine Linie gegriffen wird, dann haue ich Geld rein und also wie auch immer. Du siehst meine Haltung dazu.
Ja.
Und da steht halt drauf, dass 70-80 mehr Prozent der Kunden Geld verlieren. Und wenn ich doch ein bisschen Sachverstand habe und weiß, ich bin nicht bei einer Investmentbank ausgebildet und ich trade hier nicht 5 Millionen und ich habe hier nicht die High-End Ausrüstung.
Ich bin einfach schlauer, ich habe den richtigen Kurs gemacht. Okay, verstehe.
Ja, du bist die eine Ausnahme, wie gesagt.
Ich bin immer so.
Aber deswegen, um da wieder auf das Thema zurückzukommen, das kommt öfter.
Ja.
Ich mache jetzt den Kurs, ich habe 100.000€, am nächsten Jahr mache ich 50% Rendite da drauf und die garantiert müssen steuerfrei sein. Wo geht das? Das kann ich dir wiederum erklären. Auch hier geht es darum, und wir haben jetzt schon ein bisschen bei Zinsen gemerkt, es geht um diesen Inlandsanknüpfungsaspekt. Und Trading-Einkünfte sind in der Regel nicht beschränkt steuerpflichtig, aber sie können erweitert beschränkt steuerpflichtig sein, wenn der Emittent inländisch ist. Und das ist ein bisschen tricky, man muss da ein bisschen genau hinschauen, weil das manchmal, zumindest nicht auf den ersten Blick, klar ist, wer der Emittent ist. Also es kann sein, dass die Deutsche Bank einen Optionsschein auf den Kurs der Commerzbank herausgibt, den du bei der Sparkasse kaufen kannst. Dann ist die Deutsche Bank der Emittent,
weil sie ihn herausgibt.
Ja, genau, wir sind hier gerade ein bisschen bei Michael im Laienwissen unterwegs. So ich das verstehe, okay, bei Optionen mag das noch so sein, aber umso fancier dieses Zeug wird, umso weniger ist es ja noch am realen Markt hinterlegt zumindest. Du kaufst ja nicht die Commerzbank-Aktie. Wie gesagt, bei Optionen, da gibt es schon noch einzelne Produkte, wo du auch einen Anspruch auf Herausgabe hättest, aber bei den meisten ist da überhaupt nichts mehr da.
Ja.
Sondern du schließt eine Wette mit der Deutschen Bank. Nichts anderes ist das. Und die Deutsche Bank sagt, okay, wir schließen eine Wette, geht's hoch, kriegst du Geld, geht's runter, kriegen wir Geld, aber unterm Strich kriegen wir immer Geld, weil wir nehmen noch eine gewisse Marge, ein Spread, eine Gebühr, was auch immer.
Ja.
Roulette, die Bank gewinnt immer. Und es geht um den Emittenten. Und deswegen da ein bisschen genauer hinschauen, weil ich meine, das sieht man nicht auf jeder Broker-Plattform, auf dem ersten Blick kaufe ich jetzt gerade ein Zertifikat, einen Pull-Optionsschein, was es da noch alles gibt, ein Future. Von der Deutschen Bank, von der Citibank oder was auch immer. Hm. Aber meistens ist es tatsächlich so, dass das eher die US-Banken oder Großbanken, nicht die deutschen Banken sind, die die Sachen auflegen. Also es dürfte von Natur aus schon meistens ein ausländischer Emittent sein. In sehr, sehr einzelnen Fällen könnte es ein deutscher Emittent sein, also Deutsche Bank, Commerzbank, von den ganz, ganz großen Geldhäusern. Und auch hier wieder, das wäre erweitert beschränkt steuerpflichtig, wenn alle 5 Tatbestandsmerkmale erfüllt sind und du damit Geld verdienst, dann musst du es auch in Deutschland versteuern. Aber auch wiederum in den allermeisten Fällen nur, wenn kein Doppelbesteuerungsabkommen vorhanden ist. Also wenn du in Dubai als Trader unterwegs bist, musst du darauf achten. Mhm. Wenn du in Zypern als Trader unterwegs bist, ist dieser Aspekt nicht ganz so relevant. Für Trader einfach noch der eine Punkt noch, schau bitte immer ein bisschen in dem Land, wo du jeweils bist, wie da die Regeln sind. In Zypern kann es auch sein, dass es gewerblich ist. In der Schweiz kann es gewerblich werden. In Deutschland auch. Die Hürden sind in der Regel sehr, sehr hoch, ab wann es gewerblich ist. Mhm. Zypern ist ein bisschen tricky, was da die Definition betrifft. Weil sonst hast du eine andere Einkunftsart. Dann denkst du, okay, ich mache hier Trading und das ist wie Dividendenveräußerungsgewinne steuerfrei. Dann ist es aber auf einmal gewerblich und nicht mehr steuerfrei. Also der Aspekt noch mit reinnehmen, aber im Wesentlichen achte einfach darauf, dass kein inländischer Emittent ist.
Okay, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgehängt. Was waren jetzt die 5 Merkmale?
Bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht.
Ja.
Da haben wir gesagt, das machen wir heute nicht, da machen wir eine extra Folge
zu. Ach, verdammt. Okay, gut. Dann nochmal, versuche ich nochmal zusammenzufassen, was ich jetzt verstanden habe. Also, beschränkte Steuerpflicht ist eher selten und exotisch. Das ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einem Freund in Deutschland einen Kredit gebe. Das ist
bei Zinsen, genau. Bekomme.
Ja.
So. Bei Wertpapieren in Form von Trading-Geschichten sollten wir keine beschränkte Steuerpflicht haben.
Richtig. So, dann gibt es das Thema Zinsen ab den 154.000 Euro. Ja, einfach nicht mehr als 154.000 Euro oder 30% meines Vermögens auf deutschen Konten liegen haben. Da bin ich da auch safe und wenn ich doch haben will, dann Doppelbesteuerungsabkommen, dann bin ich da in der Regel auch raus. Okay, soweit habe ich es verstanden. So, jetzt gibt es das Thema Trading. Da sollte ich auf den Emittenten gucken. Also ich sollte gucken, ist da eine deutsche Bank? Das sind ja in der Regel Banken, oder? Gibt es da noch andere?
Ja. Keine deutsche Bank, genau.
Also eine deutsche Bank sollte nicht der Emittent sein oder der Emittent sollte im Ausland sein. Sonst kann das nämlich auch
vereinbart beschränkt steuerpflichtig sein.
Richtig,
ja. Okay. Und um es nochmal ein Stück weit komplizierter zu machen.
Ach, danke.
Wurde
schon langweilig.
Wenn du jetzt zum 1.1. eines Jahres Zertifikate, Wertpapiere eines deutschen Emittenten hast, dann gilt es auch in die 154.000 Euro Schwelle. Weil es ja auch wieder zu Inlandseinkünften führt. Deswegen ist es so schwer zu greifen. Und deswegen aber Rule of Thumb. Hab einfach möglichst kein Geld auf dem deutschen Tagesgeld Festgeldkonto, sondern pack das ins Ausland. Hm. Hab einfach nur wenig Geld auf dem deutschen Girokonto, 10, 20, 50.000 Euro max, was du eigentlich wirklich halt auch zum Arbeiten, sag ich mal, brauchst. Hm. Und trade nur mit ausländischen Emittenten.
Hm. Das heißt, ich müsste jetzt auch bei ETFs aufpassen, ob...
Da kommen wir jetzt
gleich. Rausgegangen.
Okay. Deswegen habe ich zuerst Wertpapiere gemacht, weil in der Regel hältst du die nicht so lange. In der Regel kaufst du die, hast die und verkaufst die wieder und die hältst du jetzt nicht zum Vermögensaufbau über Jahre, wie du es bei Aktien-ETFs machst.
Alles klar. Okay. Ich glaube, verstanden. Wollen wir ETFs mal machen? Das interessiert mich.
Schließen wir den Kreis. Ja, Aktien und ETFs, die schmeißen in einen Korb. Auch da ist bei... Aktien gilt, wenn es deutsche Aktien sind, Siemens, ist die beschränkte Steuerpflicht auf Dividenden immer gegeben. Die kannst du wahrscheinlich wirklich nicht umgehen, nur minimieren. Wenn Siemens dir 100 Euro Dividende ausschüttet, dann müssen oder behält die Bank in der Regel 25% Kapitalertragssteuer ein. Wenn du in Dubai lebst, ist es so. Wenn du in einem Land mit Doppelbesteuerungsabkommen lebst, ist es in der Regel so, dass sich diese Steuer von 25% auf 15% reduziert.
Warum 15?
Weil es im Doppelbesteuerungsabkommen steht. Da stehen 15% drin.
Also wieder gewürfelt.
Irgendwann vor 50 Jahren haben die da mal gewürfelt. Vielleicht hat sich irgendwann mal überlegt, wir haben ja jetzt globale Mindestbesteuerung 15%. Aber wenn wir einfach von den Menschen 15% Steuer nehmen, das hört sich doch fair an. Dann hat sich vielleicht irgendwann mal Deutschland und ein paar andere Länder überlegt, nö, 45% hört sich fair an.
Anyhow. Wir sind dreimal so gut.
Ja, 15%. Wie kriegst du die zurück? Ist natürlich sehr einfach in Deutschland. Du musst beim BZST einen Erstattungsantrag stellen. Für diesen Erstattungsantrag brauchst du ein Tax Residency Certificate, Ansässigkeitsbescheinigung, davon rede ich sehr oft, weil es auch einfach sehr wichtig ist, aus dem anderen Land, das bestätigt, dass du dort steuerlich ansässig bist und das Doppelbesteuerungsabkommen von dem anderen Land, wo du lebst, mit Deutschland anwendbar ist. Dann bekommst du 10% vom BZST zurück. Das heißt, in der Praxis musst du erstmal dieses Steuerzertifikat holen. Das kostet in der Regel Geld, ist aber mindestens mal aufwendig. Und dann musst du im zweiten Schritt diesen Antrag beim BZST stellen. Das ist auch aufwendig, weil du halt sagen musst, für das und das Geld bekomme ich zurück. Und ergo, es macht nur Sinn, wenn es wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Euro plus sind. Und wir reden ja nicht von allen 25%, wir kriegen nur 10% Sinn. Deswegen, die allermeisten dürften sich einfach auf die 25% einstellen. Ist leider so. Und wenn es ganz blöd läuft und du zum Beispiel nach Spanien ausgewandert bist, ich sage immer, wer nach Spanien auswandert, der macht es der Liebe wegen, weil er dieses Land über alle Maßen liebt und nicht wegen Steuer und Bürokratie, weil da ist die Hölle noch heißer, als in Deutschland ist. Oder noch dunkler oder noch schwärzer, oder wie du es jetzt ausmalen willst. Mhm. Dann zahlst du dort ja, ich meine, 28% auf Dividenden, kriegst aber nur 15% aus Deutschland abgezogen. Im Zweifelsfall hast du da auf 10% nochmal Doppelbesteuerung. Wenn es dir nicht vom BZST zurückholst. Aber wie gesagt, wir reden in der Regel nur so von, also nur bei diesen kleinen Beträgen, bei großen Beträgen würde ich das einfach machen, mit diesem Erstattungsantrag.
Okay, aber das, dann wäre jetzt, wenn ich jetzt mal jetzt aus Zypern nehme, dann wäre ja, wär ja deutsche Aktien halten, wenn ich jetzt zum Beispiel in Zypern wohne, generell eigentlich blöd, weil ich da 15% Steuern auf die Dividenden zahle.
Naja, wenn du es als ultra-smartes Investment anziehst und das Vorrang hat, dann ist es nicht so blöd. Wenn es vielleicht auch ein Unternehmen ist, das keine Dividenden ausschüttet, dann ist es auch nicht so relevant. Aber generell kann man das schon so sagen. Was aber auch wichtig ist, das ist in vielen Ländern so. Also du musst dann schon in Zypern ein bisschen genauer schauen, okay, wie ist es, wenn ich jetzt niederländische Aktien, wenn ich jetzt dänische Aktien oder wenn ich jetzt US-Aktien kaufe, da musst du auch immer schauen, okay, wie sind die DBA zwischen USA, Niederlande, Dänemark und Zypern. Wenn es besser ist als 15%, dann kann das ein Vorteil sein. Wenn die aber auch Quellensteuer haben und so weiter, dann ist es so ein bisschen, kommt vom Regen in die Traufe. Also das ist schon so ein bisschen international ähnlich gehandhabt in vielen Ländern. Also mit anderen Worten, in ganz vielen Ländern läufst du in diese Steuer rein und ist wahrscheinlich meistens schwer, das zurückzubekommen.
Okay.
Aber ja, Vermögen umschichten. Aber da kommen wir gleich dazu. Ich mache jetzt noch die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Deswegen machen wir das ja auch zum Schluss, weil da ist Vermögensumschichtung am relevantesten, aber auch am schwersten, weil die in der Regel Steuer auslöst. Und wie gesagt, jetzt haben wir beschränkte Steuerpflicht, nur bei Dividenden. Und jetzt müssen wir uns die erweitert beschränkte Steuerpflicht anschauen. Und die greift auf Veräußerungsgewinne, ganz wichtig, Veräußerungsgewinne, deutsche Aktien, Siemens, und Veräußerungsgewinne deutscher ETFs. Deutsche Aktien kannst du einfach greifen, oder Geschäftsleitung in Deutschland, das ist relativ trivial. Deutsche ETFs ist gar nicht so einfach von der Definition. Ich würde mich am ehesten auf die ISIN konzentrieren. Also die Bezeichnung von einem Fonds, die steht da ganz vorne dran. Da steht entweder DE, meistens noch IE, LU, Luxemburg, Irland, oder auch andere Bezeichnungen. Und wenn dann DE steht, wäre das für mich ein deutscher ETF. Theoretisch, weil das einfach alles unklar ist bei der erweiterten beschränkten Steuerpflicht, könnte auch irgendwie was anderes relevant sein, irgendwie. Weil da gibt es dann, wo ist die Verwahrstelle, wer ist die herausgebende Bank und so weiter. Also, aber ich würde mich auf die ISIN vereinfacht berufen und damit arbeiten. Und damit auch strukturieren.
Ja.
Und das ist jetzt aber auch nochmal ganz, ganz wichtig zu verstehen. Weil auch da sind wahrscheinlich viele aktuell, Stand heute, in der Steuerhinterziehung. Auch da wieder, du bist in Dubai, du hast 200.000 Euro Siemens-Aktien, wir sind wieder bei den 154.000 Euro, die werden da auch wieder relevant. Und du merkst, da fließt ja viel in diesen Topf. Also es ist ja nicht nur das Geld auf dem Girokonto. Mhm. Aber vereinfacht, 200.000 Euro Siemens-Aktien, das sind 50.000 Euro Gewinn drin. Also du hast die mal für 150.000 Euro gekauft. Und dann verkaufst du die für 200.000, machst 50.000 Euro Gewinn. Die Bank sagt, du bist ja in Dubai, ich muss keine Kapitalertragssteuer einbehalten. Aber du bist erweitert beschränkt steuerpflichtig. Du musst auf die 50.000 Euro in Deutschland eigentlich 25% Steuer zahlen. Magst es nicht? Steuerhinterziehung. Wissen es die wenigsten? Wahrscheinlich. Und Dann die dritte Ebene, Doppelbesteuerungsabkommen. Bei Aktien eigentlich fast immer, bei ETS auch fast immer, verliert Deutschland wieder das Besteuerungsrecht. Da ist es ein bisschen komplizierter, weil es einzelne DBAs gibt, wo das nicht so ist, Kenia zum Beispiel. Mhm. Aber in den Standard-DBA hat dann zum Beispiel Zypern, Malta und so weiter das Besteuerungsrecht.
Ja.
Und es gibt noch eine Immobilienklausel. Das heißt, wenn der Wert oder wenn der Wert in dem Unternehmen oder der Unternehmenswert sich größtenteils aus Immobilien zusammensetzt, dann hat wiederum Deutschland das Besteuerungsrecht. Ja, wir sind einfach unterwegs. Ich habe dir gesagt, das wird heute eine Steuer-Nerd-Folge.
Oh, wo ist mein
richtig,
Bier?
Richtig großartig.
Wo ist mein Bier?
Wie lange haben wir eigentlich für die Folge noch? 3 Stunden?
Klingt wieder Nick Martin. Das werden die... Egal. Okay. Also.
Wir sind fast am Ende.
Ja.
Was hast du verstanden?
Ich überlege gerade, genau. Das ist halt echt gut, dass du so einen Dummen hast. Ne? Da musst du es wirklich einfach erklären. Also, 154.000 Euro...
Die musst du nochmal ganz sauber erklären irgendwann, gell?
Weil das Bild mit den Würfeln hilft mir tatsächlich, ja. So. Kann ich mich natürlich gleich wieder aufregen. Emotionale Beteiligung erhöht die Lernquote. Okay. Wenn ich 154.000 Euro in Deutschland habe und da zählt Festgeld hin oder Girokonto, da zählen aber auch Aktien, deutsche Aktien, deutscher Emittent, alles, wo irgendwie was Deutsches draufsteht, zählt da rein. Wenn ich da drüber bin, doof.
Dann greift ihr weiter beschränkte Steuern für dich, genau.
Ja. Genau. Doof finde ich besser. Okay. Sollte ich aufpassen, dass ich das nicht habe. Wenn ich ansonsten jetzt auch irgendwelche Kredite in Deutschland laufen habe, okay, ist auch irgendwie blöd.
Ja, Kredite ist
Kredit ist an Freunde und kriegt Zinsen.
Achso, ja.
Ne?
Ja.
Ist aber so exotisch, glaube ich, dass das jetzt nicht das Thema ist. Das heißt, ich versuche jetzt so ein bisschen zu verstehen, was ich will auswandern. Was muss ich jetzt tun? Ich muss erstmal aufpassen, dass ich nicht über diese 154.000 Euro komme, weil da einiges tatsächlich drunter fällt. Und ich sollte mal gucken, wer ist denn zum Beispiel der Emittent? ESIM zum Beispiel. Okay. So, bis hierhin verstanden. Und wenn ich da drüber bin, am besten gucken, dass ich da nicht drüber bin. Ja, Doppelbesteuerungsabkommen kann mich schützen.
Genau.
Das, ja, ist auch das so kommt auch immer wieder. DBA ist sehr, sehr hilfreich.
Genau.
Aber idealerweise brauche ich es ja gar nicht.
Ja.
Okay. Bis hierhin habe ich verstanden, was ich zumindest tun sollte. Richtig?
Ja.
Gut. Jetzt darfst du noch was Kompliziertes draufhauen.
Und jetzt können wir ja versuchen, die ganzen Schweinereien irgendwie so umgehen.
Ach, ja, bitte, bitte.
Jetzt unterscheiden wir auch nochmal, jetzt sind wir bei Vermögensumstrukturierung, jetzt unterscheiden wir auch nochmal, wir wandern in DBA-Land aus versus wir wandern in kein DBA-Land aus. Und bei DBA-Ländern nehmen wir uns jetzt mal die Guten. Gute sind... Die besteuern deine Dividenden und deine Veräußerungsgewinne nicht. Zypern, Malta. Dann würde ich dir empfehlen, je nachdem, wann du unterjährig auswanderst, smart wäre, also ganz cool wäre zum Beispiel unterjährig 30.09. Du hast diese 200.000 Euro Siemens-Aktien. Es wäre natürlich blöd, die vor der Auswanderung zu verkaufen. Zahlst du ja Vollkapitalertragssteuer in Deutschland.
Ja.
Wenn du auf die sichere Seite gehen willst, dann würde ich dir erst ab dem Folgejahr, also wir sind 26, dann würde ich dir erst ab 2027 veräußern, weil dann bist du zuverlässig in Zypern ansässig. Doppelbesteuerungsabkommen wirkt, die 50.000 Euro Veräußerungsgewinn werden Zypern zugewiesen, Zypern besteuert die nicht. Dann hast du aber ein Problem. Du hattest zum 01.01.2027 mehr als 154.000 Euro, weil wir haben ja 200.000 Siemens-Aktien. Ja. Bist in der weiter beschränkten Steuerpflicht. Das ist nicht so schlimm mit Zypern, aber im Zweifel wird dann, falls du noch eine Steuererklärung 2027 in Deutschland abgeben musst, die wird halt eine ganze Stufe komplexer. Mhm. Wenn du das gerne auch einfach vermeiden willst, also entweder musst du keine Steuererklärung abgeben, weil du überhaupt keine Einkünfte aus Deutschland hast, aber in der Regel, aber wenn du, Mieteinkünfte ist auch wieder blöd, weil du in der Regel über 154.000 wert bist, zählen Immobilien auch rein.
Stimmt, ja.
Aber wenn du das vermeiden möchtest, dann müsstest du schon in 2026 die Siemens-Aktien verkaufen. Wenn du die jetzt zwischen Oktober und Dezember verkaufst, dann bist du nicht mehr in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig.
Hm.
Dann wärst du aber erweitert beschränkt steuerpflichtig. Dann wären die 50.000 Euro ja darüber in Deutschland steuerpflichtig. Das heißt, du musst, und das ist so kompliziert, du musst in Oktober bis Dezember schon als in Zypern ansässig gelten. Jetzt lebst du in Zypern. Zypern sagt aber, du bist erst ab 01.01.27 formell bei uns ansässig, weil du warst... Und das macht Spanien auch, das sind so ein bisschen Besonderheiten, Deutschland macht das nicht. Die sagen, wenn du in dem Jahr, in dem du zu uns kommst, in einem anderen Land mehr als 183 Tage warst, dann giltst du in dem Jahr nur als beschränkt steuerpflichtig. Das müsste man dann mal mit den zyprischen Finanzbehörden ausbaldowern, ob du eventuell, wenn du sagst, ich will die im Dezember schon verkaufen, die Aktien, von denen ein Ansässigkeitszertifikat für 2026 bekommst. Mhm. Eigentlich hättest du Anspruch, weil du ab 1.10. deinen Wohnsitz in Zypern hast. Es kann aber sein, dass du es nicht kriegst. Dann hast du keinen Nachweis gegenüber den deutschen Finanzbehörden. Deswegen sage ich, wir gehen auf Nummer safe und machen das erst in 2027 und akzeptieren die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Aber die Fälle hast du, um das einfach mal so ein bisschen gehört zu haben. Es ist, also da sind auch wieder, wir haben das ja oft, dass wir, wenn die Gesetze überall gleich wären, würden wir es ohne Probleme hinkriegen. Mhm. Sind sie aber nicht. Die sind in Nuancen oder auch teilweise gravierend unterschiedlich. Und deswegen haben wir da so ein bisschen diese Situation mit der Vermögensumschichtung. Mhm. In dem Fall, den ich jetzt gemacht habe, ich würde es einfach in 2027 machen. Dann bist du safe, dass es nicht in Deutschland steuerpflichtig ist. Steuerfrei, geil. Und im Zweifelsfall ist es ein bisschen komplizierter noch steuerlich 2027 in Deutschland. Aber die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du in dem DBA lebst, musst du dadurch keine weiteren Einkünfte in Deutschland versteuern. Die Steuererklärung wird eventuell ein bisschen komplizierter.
Okay.
Das besprechen wir gerne nochmal in der separaten Folge.
Gut.
Also einfach da der Merksatz, bestenfalls eben bis im Folgejahr erst verkaufen, wenn es dann safe ist. Ja.
Wenn wir jetzt nochmal in einem Land mit DBA.
Ja, wenn wir jetzt aber in ein Land mit DBA auswandern, wo eventuell dieser Veräußerungsgewinn sogar höher versteuert wird als in Deutschland, wird es nicht viel geben, aber kann ja durchaus mal sein. Ich glaube, Spanien, ich weiß gar nicht, ob es da die 28% sind, dann macht es Sinn, das noch vor der Auswanderung zu verkaufen. Ja. Dann zahle ich lieber 5% weniger Steuern in Deutschland und verkaufe da. Das gilt ja so generell dann für viele Vermögenspositionen, dass ich die noch vor der Auswanderung verkaufe, falls Deutschland mal das steuerlich günstigere Land sein sollte. Soll mal passieren.
Aber okay, ja.
So, und jetzt kommt aber der wirklich spannende Fall und das ist wieder unser Dubai-Fall. Im besten Fall bist du zum 01.01.2027 nicht mehr erweitert beschränkt steuerpflichtig. Dafür musst du unter die 154.000 Euro kommen, mit all deinem Vermögen und so weiter. Hm. Wenn wir jetzt vereinfacht einfach nur diese 200.000 Euro Aktien haben, dann würde ich wahrscheinlich hingehen und, was muss ich jetzt kurz überlegen, 47.000 Euro Aktien verkaufen. Dann bin ich nur noch bei 153.000 Euro zum 01.01.27. Schau den Kurs an, dass der nicht auf einmal noch hochschießt. Dann musst du die 47.000 Euro natürlich entweder verkaufst du noch, während du in Deutschland bist oder sind erweitert bestimmt steuerpflichtig, die musst du versteuern. Aber, und dann bist du in 2027. Dann bist du unter dieser Schwelle. Dann greift die erweitert beschränkte Steuerpflicht für dich nicht. Dann kannst du die restlichen 153.000 verkaufen. Keine erweitert beschränkte Steuerpflicht, keine Steuer in Dubai. Cool. Also macht schon mal viel mehr Sinn, als das alles an einem Stück zu verkaufen. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist, wenn du nicht unter diese Schwelle mit den 154.000 kommst, weil du vielleicht noch eine Immobilie in Deutschland hast, eine GmbH in Deutschland hast und so weiter, dann wird es viel, viel komplizierter. Aber dann kannst du noch mit einem weiteren Betrag, ich gebe dir noch eine Zahl heute mit, 16.500 Euro spielen. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn die greift, und wir sagen, die greift ja, wird wieder nicht angewendet, wenn deine insgesamten Einkünfte in Deutschland unter 16.500 Euro sind. Also wir nehmen an, du hast eine kleine Immobilie in Deutschland. Die ist 200.000 Euro wert. Die bringt dir 5.000 Euro Gewinn aus der Vermietung. Dann könntest
Gewinn, nicht Einkünfte.
Gewinn, ja, Einkünfte, Gewinn ist das Gleiche. Also jetzt nicht ganz sauber in der Definition, aber Einkünfte sind Gewinn.
Okay.
Also Einkünfte sind immer, ist nicht die Miete. Du kriegst 10.000 Euro Miete und davon ziehst du Tilgung und Abschreibung ab. Und das dann bleiben 5.000 Euro. Einkünfte, Gewinn ist das, was das Finanzamt besteuern will, vereinfacht gesagt.
Ja.
Also du hast 5.000 Euro, wir erinnern uns, 16.500. Wir erinnern uns, wir haben 50.000 Euro Gewinn in den Siemens-Aktien. Mhm. 200.000 haben wir noch. Das heißt, 10.000 können wir jedes Jahr noch realisieren. Das heißt, wir würden die Siemens-Aktien einfach über 5 Jahre verkaufen. Weil dann mache ich jedes Jahr nochmal 10.000 Euro aus den Siemens-Aktien Gewinn in Deutschland, bin aber bei 15.000 Euro unter den 16.500 Euro und dann kann ich die über 5 Jahre in Scheibchen steuerfrei veräußern, ohne in die erweitert beschränkte Steuerpflicht zu fallen. Also es gibt Wege, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen und auch hier gilt wieder so ein bisschen, weil da kann ich jetzt, da ist nicht ganz so einfach. Du kannst jetzt nicht einfach vor der Auswahl, also kannst du schon, aber deine ganzen ETFs und deine Aktien und so weiter verkaufen, ist halt im Zweifelsfall dämlich, weil du voll Steuern drauf zahlst in Deutschland.
Ja.
Weil du kannst da das Vermögen nicht so leicht umschichten, wie einfach bei deinem Tagesgeld. Das kannst du einfach umschichten, ohne Steuern auszulösen. Und deswegen muss man da vielleicht ein bisschen smarter mit umgehen, mit planen. Wenn du 5 Jahre vor deiner Auswanderung stehst und gerade überlegst, ob du Siemens-Aktien oder General Electric kaufst oder weiß ich nicht was, dann würde ich eher zu den anderen tendieren.
Ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt, weil es ging jetzt immer um deutsche Emittenten.
Ja.
Wenn ich jetzt...
Da ging es um deutsche Aktien.
Deutsche Emittenten, deutsche Aktien. Wenn ich jetzt, sagen wir, bei der Commerzbank mein Depot habe, aber... Und ich gucke rein, ich habe keine Immobilie, kein nichts. Und ich habe 200.000 Euro in dem Depot. 50% davon sind deutsche Aktien. Der Rest ist USA, China, was auch immer. Kann ich dann einfach gehen und habe gar kein Problem?
Das ist eine super Frage. Die Depotbank ist egal. Da hast du vollkommen recht.
Okay.
Aber es gibt natürlich ein Risiko, dass die Depotbank, oder anders, dass du aus welchem Grund auch immer am 28.12. jetzt sagst, ich verkaufe meine China-Aktien, weil irgendwie kann da zum 1.1. passiert da irgendwas in China. Und dann hast du auf einmal 200.000 Euro auf dem Depot auf deinem Verrechnungskonto liegen. Das ist so ein bisschen...
Okay, da kann ich dann wieder reinfallen in das... Dann
genau,
das.
Weil ich sage grundsätzlich, ja, okay. Ist scheißegal, wo dein Depot ist und das ist auch richtig. Ja. Aber in solchen Spezialfällen musst du halt dann nochmal eine Nuance weiterdenken. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind. Es ist oft nicht so einfach, die Steueridentität bei der Depotbank zu ändern. Also mit Zypern und so weiter geht das schon ganz gut. Aber es gibt natürlich auch Länder, Paraguay, Dubai, Panama, die nicht so gern mögen. Mhm. Und dann machen wir auch nochmal eine separate Folge, Bankkonten und Depot. Aber da bist du immer so vor einem Trade-off. Mhm. Sage ich denen jetzt die Wahrheit, dass ich in Dubai bin, mit der vermutlichen Konsequenz, dass die dir das Bankkonto kündigen und sagen, in 4 Wochen musst du alles verkauft haben und ist weg oder wir zwangsliquidieren. Mhm. Oder aber ich halte die Füße still und gebe denen nichts an, dann ist halt noch der deutsche Wohnsitz hinterlegt. Und das Problem dabei ist, dann behalten die auch noch Kapitalertragssteuer ein. Okay. Eventuell ungerechtfertigt. Das heißt, die musst du dann wieder entweder über das Betriebsstättenfinanzamt von der Bank zurückkriegen. Die freuen sich immer alle, wenn du mit sowas ankommst. Oder über die Steuererklärung. Das ist halt nicht ganz so einfach. Das ist ja unberechtigt einbehaltene Kapitalertragssteuer. Mhm. Wo kriegst du die wieder zurück?
Also, ja, klar.
Und deswegen ist da die Grundempfehlung, auch möglichst, nicht unbedingt, aber das kannst du kurz vor der Auswanderung machen, auf ein Depot im Ausland zu gehen. Interactive Brokers ist der Standard. Mhm. Die sind in Irland, die behalten dann keine Kapitalertragssteuer ein. Da ist es zwar nicht richtig, aber auch nicht so gravierend, wenn dann immer noch der deutsche Wohnsitz hinterlegt ist. Aber und dann hättest du auch übrigens das Problem, was ich gerade angesprochen habe, falls da dann doch mal auf Verrechnungskonto 200.000 liegt oder falls du doch mal sagst, ich packe da jetzt mal 160.000 auf ein Festgeldkonto, ist schön raus.
Okay. Aber das heißt, das ist tatsächlich mal besser, als ich jetzt erwartet hätte. Solange ich nicht über diese 154.000 an deutschem Vermögen komme.
Deutsches Vermögen ist gute Begrifflichkeit, ja.
Ja. Kann ich dann jetzt sagen, weil ich habe 300.000 in Aktien, die nicht deutsch sind und das davon sind die Hälfte Gewinn, weil ich schon über längere Zeit angelegt habe oder einfach schlau war, dann kriege ich diese 150.000, wenn ich die realisiere, nach der Auswanderung bin ich raus.
Das ist ziemlich cool. Ist ja eher bei ETFs cool. So, gell? Also, dass man halt schaut, man hat irische ETFs, man hat luxemburgische ETFs.
Ja.
Und weil, also das ist wahrscheinlich eines der krassesten Vehikel, mit denen du Steuern sparen kannst mit deiner Auswanderung, wenn du massiv unrealisierte Gewinne in Aktien und in ETFs hast.
Ja.
Und dann halt immer schauen, erweitert beschränkte Steuerpflicht beachten, dann ist vielleicht eine Auswanderung nach Dubai nicht so smart.
Hm.
Dann geh halt in so ein Land wie Zypern. Dann gehst du da halt von mir aus auch nur 1,5-2 Jahre hin und realisierst in der Zeit deine 500.000 Euro Gewinne steuerfrei, sparst 300.000 Euro Steuern. Das ist schon ein richtig starkes Vehikel.
Ja.
Und keine Wegzugsteuer, gell? Also das ist ja ganz wichtig an der Stelle. Das
ist immer geil.
Es gibt wenige, es ist wahrscheinlich der stärkste Hebel, die einfachste, stärkste Waffe, um durch eine Auswanderung eine Besteuerung in Deutschland zu entgehen. Und es gibt wenige andere Vehikel, die es da so ähnlich gibt. Bei Kryptowährungen ist es ein Stück weit ähnlich, aber das ist mit erweitert beschränkten Steuerpflicht viel komplizierter. Und die sind sowieso ziemlich attraktiv in Deutschland von der Steuer, weil die nur innerhalb von der Jahresfrist steuerpflichtig sind.
Mhm.
Und ansonsten, vielleicht noch ein paar Sachwerte könnte das eventuell relevant sein, wenn du irgendwie ein Gemälde hast oder sowas. Mhm. Aber ansonsten ist halt wirklich Aktien-ETFs super powerful. Mhm. Betriebliche Altersvorsorge, das ist auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Wenn du es mit einer Einmalzahlung dir auszahlst, da kannst du auch noch richtig viel machen.
Sollen wir auch noch reingehen?
Das ist nicht für die Folge. Das ist ein Rententhema. Da bräuchten wir dann jetzt nochmal ein halbes Stündchen.
Okay. Nee, sonst raucht mir noch mehr der Kopf. Okay. Das heißt, das wäre ja sogar was, was ich noch später, noch früher mir Gedanken machen könnte. Ne? Wenn ich jetzt denke, boah, im Moment ist noch okay hier in Deutschland, aber ich weiß noch nicht, wie lange ich mir das noch geben will. Und jetzt stehe ich vor der Entscheidung, was mache ich mit meinem Geld? Kaufe ich eine Immobilie, kaufe ich Aktien und so weiter? Dann wäre das natürlich was ich auch in die Entscheidung schon mit einfließen lassen kann. Die Immobilie heißt halt, ich bleibe in Deutschland quasi steuerpflichtig, auch wenn ich auswandere, aber die ETFs, beschränkt steuerpflichtig, aber die ETFs, solange es nicht zu viele Deutsche quasi sind, die kann ich einfach steuerfrei mitnehmen. Das ist natürlich geil.
Absolut, absolut. Ja. Also natürlich ist es ganz stark davon geprägt, wohin du auswandern willst.
Ja.
Setups wie Zypern und Malta sind viel einfacher, was die Frage jetzt betrifft. Aber wenn du sagst, ich will mir alles offen halten, dann Immobilien sind natürlich in Deutschland deswegen attraktiv, weil du nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen kannst. Mhm. Aber wenn du sagst, ich will komplett flexibel sein und ich möchte dann maximal wenig Stress mit Deutschland haben, nur mobiles Vermögen, das sind einfach Aktien, ETFs und Festgeld, Tagesgeld und so weiter, vielleicht noch Kryptowährungen. Und das dann zugleich möglichst ausländisch aufgestellt. Ausländische Aktien, ausländische ETFs, kurz vor der Auswanderung ausländisches Depot, ausländisches Tagesgeld, ausländisches Festgeld, ausländisches Girokonto und so weiter. Mhm. Ja, wenn man das mit einem entsprechenden Zeithorizont gestaltet, kann man da sich eine ziemlich coole Ausgangssituation bauen.
Mega. Das ist aber eine gute Nachricht, da kriege ich ja gleich wieder Bock.
Deswegen, also erweitert beschränkte Steuerpflicht. Mhm. Hört sich oft... Also die ist unfassbar kompliziert. Mhm. Und ist auf Ort echt ein fieses Ding. Aber in den allermeisten Fällen, außer Kryptowährungen und betriebsstättenlose Einkünfte, kriegen wir es eigentlich super cool weggestaltet. Wenn wir Zeit haben, wenn wir gute Konstellationen mit Doppelbesteuerungsabkommen haben.
Super. Krypto machen wir auch in einer extra Folge, oder?
Da machen wir eine extra Folge, ja.
Alles klar.
Cool.
Cool. Haben wir was vergessen?
Es fängt auch bei mir der Kopf an zu rauchen. Ich hoffe... Ich habe es so rübergebracht, dass du es verstanden hast und dann auch 99% unserer Zuhörer.
Wenn der Idiot es versteht. So, okay, wunderbar. So, falls dein Kopf jetzt nicht auch raucht oder auch raucht und wir noch eine Frage vergessen haben, dann komm in unsere WhatsApp-Community, da kannst du Fragen stellen, die wir in den nächsten Folgen dann beantworten werden und dich mit Gleichgesinnten vernetzen, die auch auswandern wollen, vielleicht sogar schon ausgewandert sind. Und wenn du uns einen Gefallen tun willst, dann hier liken, subscriben, damit wir diesen Podcast größer machen und mehr Menschen die richtige Entscheidung treffen.
Genau, und nochmal ein Shoutout an die Community, weil es war ja eine Community-Frage.
Saugeil.
Wenn die jetzt beantwortet ist, freuen wir uns auch auf Feedback in der Community, dass das gesessen hat. Oder wenn es nicht gesessen hat, dann schreib deine Folgefragen, dann müssen wir halt nochmal ran. So,
ihr Idioten, ich habe eine ganz andere Frage.
Oder wir sind komplett am Thema vorbeigesegelt, was ich jetzt nicht glaube, aber ja.
Ja, so lernen wir dazu.
Ja, vielen Dank. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.